2. Chroniker 18, Vers 9, wer in der Bibel liest, der euch Bescheid weiß, auf Seite 463 im Alten Testament. Bitte? Haben Sie alle Bibeln? Hier liegen noch. Wo fehlen noch welche? Also ich muss noch mal kurz einen Zusammenhang herstellen. Der fromme, hier vorne ist noch Platz, kommen Sie hier durch, hier ist überall Platz. Besetzen Sie auch die Plätze, schrecklich hinten baut alles an und hier vorne steht vor leeren Stühlen. Der fromme junge König Josaphat von Jerusalem hat sich törichterweise verbündet mit dem abtrünnigen, götzendienerischen König vom Nordreich von Israel mit Ahab. Und nun besucht er den eines Tages. Das ist also eine Geschichte, die davon spricht, wie ist das, wenn Kinder Gottes mit Leuten anderen Geistes in enge Beziehung treten. Nicht? Wir leben in einer Welt, in der wir dauernd mit anderen Menschen in Berührung kommen. Und die Frage ist heute furchtbar aktuell, weil in der Kirche also plötzlich die Entdeckung gemacht worden ist, die Christen sind viel zu sehr im Ghetto, die müssen Verbindung suchen mit der Welt, wir müssen hinein, wir müssen überall dabei sein, in Politik, im Kino, im Fernsehen, wir müssen überall dabei sein. Da ist diese Geschichte unendlich aktuell. Verstehen? Es geht um die Frage, wie geht es, wenn Kinder Gottes, wie dieser Josaphat, nun aus politischen Gründen, in nahe Verbindung tritt mit Menschen, die einen anderen Geist haben. Er besucht also diesen König Ahab in Samaria und beim Festessen sagt er, ich habe einen Kriegszug vor gegen die Syrer, ich will die Stadt Ramoth in Gilead erobern, du machst doch mit. Das ist zunächst typisch, das ist die Art der Welt, dass die Kinder sofort mit dem Schlag legen. Mach doch mit, nicht? Wirst doch wohl ihr Frosch sein und nicht mitmachen, nicht? Da wäre gelacht. Die Welt hat eine aggressive Art und sofort zu beschlagnahmen für ihren Laden. Ich möchte die Christen einen zehnten Teil von dieser Aggressivität, von diesem Angriffsgeist. Und der arme Josaphat ist natürlich auch so typiert, so erschrocken, so überrumpelt, dass er sagt, jawohl, mein lieber Ab, meine Ross sind wie deine Ross und mein Heer ist wie dein Heer und selbstverständlich also ein Kuchen, ein Pott, der macht mit. Und dann schlägt ihm also das Gewissen, das haben wir alles besprochen, ich muss kurz erzählen, das werde ich jedes Mal erzählen müssen, kurz. Sagt er, lass aber doch mal den Herrn fragen. Hast du keine Propheten? Und auch damit kann Ahab dienen. Er hat 400 bezahlte Propheten, die genau sagen, was der König gern will. Nicht? 400 Hofprediger, Staatspfaffen, die erklären, so spricht der Herr, sieh hinauf nach Ramoth in Gilead, doch Herr wird es in deine Hand geben. Gott mit uns, Gott ist mit stärkster Bataillon, die hast du. Gott ist mit der gerechten Sache, er lässt von den Schlechten nicht die guten Rechten, sein Name sei gelobt, Deutsch über alles, sieh hinauf, mach das. Wir kennen diese Reden, ich habe zu Hause in meiner Bücherei 2 Bände aus vom Jahr 1914 bis 18, Kriegsreden in eiserner Zeit. Sie kugeln sich, wenn sie die heute lesen, nicht? Wo Männer von der Kanzelrunde verkündigen, Gott ist mit der gerechten Sache, wir werden siegen, unser Kaiser betet, also das kann gar nicht schief gehen, nicht? Die Vorsehung hat dafür gesorgt. Und da kam 1918 und 1945 und alles Mögliche. Es ist grausig, diese, eine, verstehen Sie, Pfaffen kann ich nur sagen, die reden, was die Öffentlichkeit, der König, der Staat gern will. Und wir haben dann schon besprochen, wie doch Josaphat, dieser Knecht Gottes, doch etwas Beklemmungen hat. Die Schafe Jesu Christi, so hörten wir Johannes 10, hören nicht auf die Stimme eines Fremden. Er fühlt es nicht das Richtige. Er sagt, hast du sonst niemand mehr? Und komisch, der König Ab, der gottlose König, kapiert ganz gut. Er kapiert sofort, was los ist. Ja, ich hab noch einen, sagt er, aber dem bin ich gram. Der sagt immer, was ich gar nicht hören will. Der sagt mir die Meinung, das ist ein ganz finsterer Kunde. Der heißt Micha, der Sohn Jemlas. Ach, sagt Josaphat, lass den doch mal holen. Lass den doch mal holen. Und da stehen wir, der 2. Chroniker 9, 18, Vers 9. Und der König Israels und Josaph, Vers 8. Und der König Israels rief seiner Kämmerer ein und sprach, bringe eilend her Micha, den Sohn Jemlas. Und der König Israels und Josaphat, der König Judas, saßen ein jeglicher auf seinem Stuhl, seinem Thron, würden wir besser sagen, mit ihren Kleidern angezogen. Sie saßen aber auf dem Platz vor der Tür am Tor zu Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekia, der Sohn des Knänas, machte sich eiserne Hörner und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Syrer stoßen, bis du sie aufreibst. Und alle Propheten weissagten auch also und sprachen, zieh hinauf, gen Ramoth in Gilead, es wird dir gelingen, der Herr wird sie geben des Königs an. Es ging also aus, genau wie 1945 für uns, es ging schief, nicht? Das wissen wir jetzt nachträglich. Und der Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, siehe, der Prophetenreden sind einträchtig gut für den König. Lass doch dein Wort auch sein wie derselben ein und rede Gutes. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Ich möchte diesen Abschnitt überschreiben, betrogene Welt. Meine Freunde, hier wird uns die Welt wirklich, das ist ja eine der Aufgaben der Bibel, entlarvt. Betrogene Welt. Ich habe so mehrere Punkte. Erstens, Glanz und doch betrogen. Sehen Sie, es ist ein prächtiges Bild, was uns hier gezeigt wird. Es heißt, dass die beiden Könige auf ihrem Stuhl saßen, angezogen mit ihren Kleidern. Das ist ein befremdlicher Ausdruck, denn wir werden ja annehmen, dass sie nicht gerade in der Badehose sich da produziert haben bei der Gelegenheit, nicht? Oder gar mit noch weniger angezogen. Was soll das heißen? Angezogen mit ihren Kleidern, selbstverständlich. Das soll heißen, sie saßen hier in ihren Prunkgewändern. Wissen Sie, so Hermelin-Männer. Gucken sich doch Bilder an Tito. Orden, nicht? General sowieso. Nicht? Wir armen, schlichten Zivilisten, wir sind oben und anscheinend Schlips auftreiben können. Und wir haben mal gehofft. Aber so ein General schon, das glitzert nur, dass man den Mann schon gar nicht mehr sieht, für Uniform, nicht? Das ist der Sinn der Sache. Und nun gar so ein König, so ein absoluter König der alten Zeit, nicht? Da ist also Hermelinmantel und wahrscheinlich so ein Diadem auf dem Kopf und Adjutanten und Flügeladjutanten und Landsoffizier, nicht? Das heißt, da wird so eine richtige Staffage gemacht, das Volk wollte was sehen. Darf ich im Zusammenhang damit mal eben sagen, ich bin mal vor einiger Zeit über das Paradefeld in Nürnberg gefahren, das vor uns gesprengt wird, nicht? Von ein paar Zeit lang. Und es ist interessant, die Bühne, auf der der Führer stand. Wenn man da hinterher fuhr, das ist ganz klar. Das heißt, es war nur nach einer Front, nach dem Volk hin, wurde eine Staffage gemacht. Das sehen Sie? Wie am Theater, hinten waren es üble Kulissen. Und dass im Gegensatz dazu in der Offenbarung uns der Thronsitz des lebendigen Gottes gezeigt wird. Und dass da ausdrücklich gesagt wird, rings um den Thron standen die Engel Gottes. Und rings um den Thron sah ich die vollendeten Heiligen. Das heißt, wenn Gott in seiner Herrlichkeit erscheint, das ist nicht eine Theateraufführung mit Kulissen gegen eine Seite, sondern es rings umher. Aber hier ist nun die typische Staffage. Die Könige sitzen mit all ihren Punkten. Josaphat, der kann es kaum tragen, was ihm da an die Schultern am Kopf gehängt haben, nicht? Und ich las heute für mich, dass der König David den König von Rabat besiegt hat, den Ammoniterkönig, und die Krone abnahm,
Ihre 3 Zentner Gold und Edelsteine, können Sie dicken so ein Ding am Kopf hatten, nicht? Kein Wunder konnten die Knie mir auf die Gedanken hinterher fassen, nicht? Nicht, das will, das ist wundervoll, wie die Bibel, wissen Sie ja, künstlerisch auch immer großartig, wie die Bibel schildert, mit einem Satz und das skizziert, da sitzen die König in ihrer ganzen Pracht. Und vor ihnen weissagen und mit Schaum vor dem Mund diese 400 Hofprediger, nicht? Und ringsum das staunende Volk ist was zu gucken. Und doch, das Ganze, trotz allen Prunkes und allen Glanzes, das Ganze ein großer Schwindel. Betrogene Könige, betrügerische Prediger. Die Sache ging aus mit dem Tod des Königs Ahab und Josaphat kam in große, große Not. Eine vergängliche Herrlichkeit. Und lieben Freunde, ich sage, die Bibel entlarvt die Welt. Wissen Sie, Evangelium macht sehr, sehr frei. Das größte Geschehen ist der Weltgeschichte. Ist ein Galgen, ein Kreuz. Und der größte Herr der Welt erscheint uns als Gekreuzigter. Wer das mal begriffen hat, der lässt sich von dem Prunk der Welt nicht mehr so schnell blenden. Der kapiert das, was so in die Augen sticht, vielleicht eine ganz faule Geschichte ist. Eine ganz faule Geschichte. Das ist ganz grob sagen, wären wir immun gegen Blechmusik, gegen Phrasen, gegen Lametta und was der Art in der Welt gibt. Es wird Zeit, dass Christen immun dagegen werden und sich darauf besinnen, unser Herr hängt am Kreuz. Und der Weg der Kinder Gottes geht durch viel Niedrigkeit. Die Welt wird betrogen mit Glanz, der hohl ist. Paulus sagt, nicht viel, also guckt an eure Berufung, liebe Brüder, guckt an die Gemeinde Jesu Christi. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Große der Welt, nicht viel Herrlichkeit. Die wahre Gemeinde Jesu Christi ist ein armseliges Lädchen, ein armseliges Lädchen. Und Leute dazugehören, das sind Leute, die sich ledig von der Wahrheit überführen lassen, die im Gewissen von der Wahrheit überführt werden und nicht von Tätigkeit, nicht? Das zweite, betrogene Welt. Lieben Freunde, es ist so typisch, dass hier alles in Massen auftritt. 400 Propheten reden einhellig, sie hinauf nach Ramon Gilead. Es gehört zum Wesen der Welt, dass sie immer mit Massen operieren. 400 Propheten reden falsch und wir kapieren schon, da kommt der eine Micha und sagt die Wahrheit. Gott ist gegen dich. König, Gott ist gegen dich. Das ist das Verhältnis in der Welt. 400-1. So ist es. Und sehen Sie, wir haben alle einen schrecklichen Zug zur Masse. Wo die vielen sind, das muss richtig sein. Was alle denken. Wie oft habe ich den Satz gehört, das sagen sie alle, das muss richtig sein. Das sagen sie alle. Oder es steht in der Zeitung, nicht? Das sagen sie alle. Da muss man dabei sein. Da ist es richtig. Wo die ganze Erde hinläuft, da muss Butter sein. Nein, nein, sagt die Bibel. Wo die ganze Herde hinläuft, da ist der Abgrund. Da ist Verderben. Wir haben einen Herrn, der ganz allein am Kreuz hängt. Und der so heute noch im Zeitalter der Massengesellschaft, ist Jesus heute noch so, dass er nicht einmal 2 Leute zugleich annimmt, sondern jeden nur einzeln. Jesus sagt, geht durch die enge Pforte. Die Pforte ist so eng, dass man nicht in 4 Reihen durchmarschiert. Auch nicht zu 2, sondern nur allein. Ich habe oft erlebt, dass eine Frau sich bekehrte und ihren Mann mitnahm. Dann hat er zeitlang mitgemacht. Darum ich den Mann sich bekehrt, seine Frau mitnahm. Und weil es gescheite Leute waren, machten sie dann so mit. Nicht? Und so hat man gewisse andere mit durchgeschleift durch die enge Pforte. Aber nach einiger Zeit ging es schief. Das eine war keine richtige Bekehrung. Das heißt, man kann nicht mal zu zweit durch die enge Pforte gehen. Unser Herr kümmert sich auch im Zeitalter, also damals war es schon mit Massen, verstehen Sie? Auch im Zeitalter der Massengesellschaft nicht darum, dass uns die Massen imponieren. Sondern er fragt, willst du dein Herz mir schenken? Jesus hat schon vor 2000 Jahren nicht die Massen aufgesucht nach seiner Auferstehung, die gebrüllt hatten, kreuzige ihn, sondern eine weinende Maria Magdalena. Liebe Freunde, das ist vielleicht für uns mal sehr schwer. Denn wir haben so einen Zug zur Masse. Gott hat mich manchmal einen einsamen Weg geführt. Und ich habe es manchmal so ausgedrückt, also bloß im Blick auf die Kirche. Ich habe Heimweh nach der Herde. Ich möchte auch mal mit allen tun. Mal Heimweh nach, ne? Aber das erlaubt Jesus nicht. Er nimmt seine Leute zu einer Einzelbekehrung und hat einen eigenen Weg für sie. Wer es mit Jesus zu tun hat, wird zunächst mal 100%iger Individualist. Jawohl, er findet dann Brüder und Schwestern. Er findet dann Brüder und Schwestern. Ich hatte vor kurzem meine Hochzeit meiner jüngsten Tochter. Nicht? Bei mir ist allgemeiner Ausverkauf von Töchtern und da war so die Hochzeit der Jüngsten. Und das war furchtbar nett und da war ein lieber Freund von mir aus der Schweiz gekommen. Und dann haben wir nach der Sitte unserer Väter abends so von 6 bis 7 ein Gemeinschaftsstündchen. Und das ist schön, das hat man einfach fest, das wird vor 100 Jahren schon in der Familie so gemacht. Das ist einfach alles abgebrochen, jetzt sind wir zusammen, ich gab Testamente aus, wir singen ein Lied, so und besprechen einen Psalm. Und es ist schön, wenn man eine Hochzeitsgesellschaft hat, wo Leute genug sind, die dann ein Wörtchen sagen können, nicht? Wenn eher zu viele da sind. Und da sagte mein Schweizer Freund, fang mal an, Hans Sagewort, der hat Stickereien, der ist also nicht Pastor. Und da erzählte er nur ein Erlebnis und sagte, als ich mich bekehrte, da wurde mir deutlich, dass ich mit meinen bisherigen Freunden brechen musste. Das habe ich zuerst bei der Bekehrung nicht gesehen. Aber so dieses abendstundenlang hocken in der Hotel und Kartenklopfen und Weinchen trinken bis nach Mitternacht, ich fühlte auf einmal, das ging nicht mehr. Wurde mir deutlich, jetzt musste da raus. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich bin Geschäftsmann, man braucht das ja auch so, ne? Kann mich nicht isolieren. Aber er kam immer mehr in Not und eines Tages hat er gesagt, also komm, ich mach euren Skat alleine, ich danke. Er sagte, das war der eigentliche Schritt durch die enge Pforte. Und dann, als ich durch war, wurde ich gar nicht einsam. Dann hat mir Gott Freunde geschenkt. Er haute mir auf die Schulter, dass es heute noch wehtut. Dass mir Gott Freunde geschenkt, von denen ich viel mehr hatte. Und Brüder, ich blieb dann gar nicht einsam. Aber sehen Sie, er muss da durch. Irgendwo müssen wir mal einsam werden. Gott schenke uns, dass wir frei werden von der Bezauberung durch die Masse. Sie müssen so Jesus kennen, dass Sie sagen, und wenn ganz Westdeutschland anders steht, dann habe ich doch recht, wenn ich bei Jesu Kreuz bin. Und wenn ich mich begnadigten Sünder nenne. Das hängt nicht davon ab, ob 10 oder 100 das glauben, sondern das habe ich für mich erkannt und das ist die Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit hängt nicht davon ab, ob andere auch den Weg laufen. Nicht? Sondern ob ich im Gewissen überführt worden bin und geglaubt und erkannt haben, dass dieser ist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Drittens, betrogene Welt, nicht Glanz und doch betrogen, eine große Menge. Liebe Freunde, es ist interessant, dass die 400 falschen Propheten mit großem Eifer ihre Sache betrachten. Sehen Sie, es gibt Dinge in der Welt, die werden mit großem Eifer vertreten, mit einem schönen und rührenden Eifer, und sind doch Blödsinn. Ne? Und das spricht noch nicht dafür, dass die Sache richtig ist, wenn sie mit großem Eifer vertreten wird. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und wo man ihn nicht hat, da ist Irrtum und Lüge. Das klingt schrecklich intolerant. Und da wird mir immer wieder gesagt, ich muss ja anerkennen, aber die Leute vertreten doch ihre Sache, etwa dass der Mond nicht der Marquese sei oder dass man heute Apostel brauche oder dass, was weiß ich alles, Bahai, nicht? Mit furchtbarem Ernst, sage ich, ist ein schöner Ernst, aber er kann mich nicht überzeugen. Sehen Sie mal, diese 400 Propheten haben sich sehr viel Mühe gegeben, das ist bewundernswert. Da war einer, der hieß Knänas. Der hat sich eiserne Hörner gemacht. Ich möchte wissen, wo er die im Augenblick schnell hergehabt hat. Denn der konnte ja nicht inzwischen zum Schmied laufen. Und die, ich möchte wissen, wo er die besorgt hat, aus welchem Museum er sich die unter den Nagel gerissen hat. Aber jedenfalls hat er beigeschafft. Das muss doll ausgesehen haben, nicht? Vielleicht war es auch bloß stilisiert, dass er ein paar eiserne Stangen fand und die mit ihrem Geschirr verbunden hat, sie ihren Kopf. Und damit hat er immer so vor sich hingestoßen wie ein Ochse. Und hat gesagt, so wirst du die Syrer schlagen. Das Schweiß lief ihm runter, setzten sich mal so eiserne Hörner da auf den Kopf, nicht? Schrecklich anzusehen. Und doch verkehrt. Und lieben Freunde, hier ist eine Stelle, wo man geradezu, wenn man zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist, trauern möchte über die Tragik der Welt. Dass sie ihre falschen Sachen oft mit solchem rührenden Eifer verfehlt. Sehen Sie, ich habe nach 45 oft Leute getroffen, die sagten, Pastor Busch, ich war wirklich überzeugter Nazi. Ich war nicht ein Mitläufer. Ich habe geglaubt. Ich habe geglaubt blind. Ich habe bis zum letzten Tag geglaubt an Wunderwaffe und alles. Und bin jetzt, mein Student sagte mir in München, können sich denken, wie einem zumute ist, wenn man daran geglaubt hat und dann war alles falsch. Da könnten sie heulen, ne? Wenn sie denken, wie viel rührender Eifer in eine Sache gesteckt wurde, die doch falsch war. Und wenn ich das heute angucke, lassen Sie sich bitte davon nicht beeindrucken, ob eine Sache mit viel Getöse vertreten wird. Das beweist noch gar nicht. Nee, das beweist noch gar nicht. Das Evangelium beweist sich nicht durch Getöse, sondern durch Vollmacht. Dass unser Gewissen getroffen wird. Und ich kapiere, ich merke, doch, der Mann von Golgatha, den brauche ich. Ich will eine Geschichte erzählen, ich weiß nicht, ob Sie ganz verstehen. In Elberfeld war zur Zeit meines Vaters so ein origineller Pfarrer, Käser hieß der, ein Württemberger. Den hat es ins Wuppertal verschlagen und was ein ganz hundertprozentiger Schwabe ist, der spricht auch in Wuppertal noch Schwäbisch. Daran sehen Sie, dass ich 80-prozentiger Schwabe bin, dass ich Hochdeutsch rede mit ihm. Und dieser Pfarrer Käser war ein geistlicher Mann, der eine große Vollmacht hatte. Und dann war er mal als Hörer bei einer Evangelisation, wo ein Redner oben mit gewaltigem Getöse auf den Seelen rumgetrommelt hat. Und kam schweißtriefend darunter. Und da ist der alte Käser auf ihn zu, ich weiß nicht, wie Sie es verstehen, und klopft ihn auf die Schulter und sagt, es war recht, Brüderle, aber was du geschwitzt hast, das war gelogen. Verstehen Sie? Er wollte sagen, die Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass ich, verlorener, ungeistlicher Mensch, durch ihn allein gerettet werden kann, das wird nicht mit Getrommel und Getöse ins Herz gebracht, sondern durch Vollmacht des Heiligen Geistes. Und was er da schwitzt, Brüder, das war also Menschen machen, das kannst du weglassen. Ne, das kannst du weglassen. Das sollte bloß Vollmacht ersetzen, die nicht da war. Lassen sich nicht imponieren von dem Eifer eines Kleners, auch von politischen Wahrheiten oder weltanschaulichen Wahrheiten. Seien Sie überzeugt, ich bin, je mehr die Weltzeit ihrem Ende entgegengeht, desto mehr wird der Mensch heute mit irgendwelchen Dingen fanatisiert. Ist es nicht interessant, dass nachdem wir 1945 so friedlich als Deutsche unseren Schrebergarten bebauten, heute schon wieder nicht mehr politisch miteinander reden können? Ne? Dass die in der Spitze sich beschimpfen als Schoflokrobe unten und unten geht er so weiter. Ist das nicht verstehen? Das heißt, aus politischen Meinungen werden schon wieder Weltanschauungen, die bis zum Tod verteidigt werden, sag ich, Knänas mit den Hörnern, ich traue dir nicht. Das heißt, in anderen Worten, Christen sind so in dem Fanatismusgetöse dieser Welt sehr kühle Leute. Sehr kühle Leute. Sie lassen sich von sämtlichen Knänas und anderen nicht mehr in Rage bringen. Nicht mehr Rage bringen. Sie wissen eine Melodie. Mein Jesus ist mein Leben, mein Teil und mein Gewinn. Die Welt hat eine Chance, dass sie ihn hat. Wenn sie diese Chance nicht ergreift, hat sie keine andere. Könnt ihr euch noch so aufregen. Knänas heißt übrigens der Flachkopf. Da passen die Hörner ausgezeichnet hin. Und seit ich das gelernt habe, dass der Knänas mit eisernen Hörnern auch noch Flachkopf heißt, da muss ich manchmal beim Lesen der Zeitung für mich Knänas denken. Ja. Weiter. Betrogene Welt. Also, nicht wahr? Die Welt ist betrogen trotz ihrer Massen, trotz ihres Glanzes, trotz ihres Eifers. Das nächste, trotz ihrer Einmütigkeit. Sehen Sie, in Vers 11 heißt es, und alle Propheten weissagten auch also, zieh hinauf gen Ramoth in Gilead. Und in Vers 12 sprach der Bote zu Micha, siehe, der Prophetenreden sind einträchtig gut für den König. Die Welt seit Adams Sündenfall zeichnet sich ja aus durch beständigen Krieg und Parteien und Kloppen und so weiter. Aber manchmal kriegt auch der Teufel eine Einigkeit zustande. Das ist merkwürdig, nicht? Sie kennen die Geschichte von Jesu Leiden. Wie der Pilatus, habe ich schon darüber gepredigt, Pilatus den Herrn Jesus zum Herodes schickt und der schickt ihn wieder zurück. Und da heißt, auf den Tag wurden Herodes und Pilatus Freund. Das heißt, in ihrem Nein zum Sohne Gottes wurden diese gegensätzlichen Kerle auf einmal Freunde, denn vorher heißt in der Bibel, waren sie einander Feind. Der Teufel schafft auch oft eine merkwürdige, weil ich glaube, Volksgemeinschaft nicht, verstehen. Einmal werden sie alle einig. Diese Einmütigkeit, was meinen Sie, was diese 400 Hofprediger unter sich Krach gehabt haben? Glauben Sie nicht? Da war einer Oberhofprediger. Und den anderen haben gesagt, der Knänas, wie er sich wieder in die Spitze bringen will, hier, der wichtig tue, nicht? Und jeder wollte, ja, was weiß ich, und die haben bestimmt unter sich und theologische verschiedene Meinungen haben sie gehabt. Toll! Also, ich bin Theologe, ich kenne mich wirklich aus, glauben Sie mir. 400 Theologen. Und auf einmal sind sie einig. Alle! Einig in der großen Angst, dem König zu missfallen. Dem König sich zu gefallen. Nicht dem König der Könige, sondern diesem lächerlichen Ahab. Aber den sah man, den anderen sieht man ja nicht. Der saß da mit seinem großen Säbel an der Seite, nicht? Und seinem Purpurmantel und seinen Polizisten im Hintergrund. Denn das gehört ja immer dazu, dass König ihre Begeisterung leicht unterstreichen durch Polizei. Die Angst, dem König zu missfallen. Und darin sind sie ein. Ich sage, der Teufel schafft manchmal eine merkwürdige Einmütigkeit. es ist das sehr wichtig, dass Christen sich auch nicht davon täuschen lassen. Es ist schrecklich, dass ich das sagen muss. Denn ein, mit dem ich habe so viel mit Krächen zu tun, glauben Sie gar nicht. Also da hat jetzt diese unselige Revue, das ist eine Zeitschrift, geschrieben, alle Unglücklichen, Verzweifelten und Unseligen dürfen sich Tag und Nacht an Pfarrer Busch wenden, Telefonnummer sowieso. Ich kann das mal eben in Klammern sagen, nicht wahr? Es gibt in manchen Großstädten so einen solchen verzweifelten Telefonseelsorge. In München sind da ein Pfarrer und 12 Angestellte. Wissen Sie, Juristen und Mediziner mit reingezogen. Und da kann also einer, der sich schon erhängen will, eben noch anrufen. Und der Pfarrer schickt ihm rasch 300 Mark, die er braucht, und er hängt sich nicht und so, nicht? Und in Essen haben wir das nicht. Also ich gebe auch nicht allzu viel drauf. Und da hatten das veröffentlicht und da bringen sie ein Bild von mir dazu und geben diese Serie. In München gibt es das, in Kassel, Hannover und Berlin. Hat einfach behauptet, das hätte ich auch. Ich habe aber gar keine 12 Angestellten. Gegenteil. Und nun geht das. Also ja, also mich können sie voll auf mich anrufen. Ich habe mein Telefon blockiert, nicht? Gar nichts zu machen. Und nun, also, geht das mit dem Telefon. Und da sehen sie erst einmal, wie das Wesen der Welt krach ist, nicht? Eheleute miteinander trennen sie am Telefon. Die schimpfen sich an und ein Fall habe ich angehört, anderthalb Stunden, eine Frau, die Krach hat mit der Stadt Wuppertal und ich soll das in den Spiegel bringen und also ein reiner Kappes. Hat mit Verzweifeln nichts zu tun, sondern mit lauter Streit und Zank. Und sehen Sie, wenn man sich das ansieht, weil man sich diesen ewigen Knall in Familien untereinander, Prozesse, das ansieht, nicht? Dann könnte man sich freuen über Einigkeit. Da möchte man froh werden. Da möchte man sagen, ach Gott sei Dank, dass sogar ein Herodes und Pilatus sich vertragen. Ich hatte einen Freund, der ist so sehnsüchtig nach Schluss mit allen Krächen, dass ich mal sagte, du kannst dem lieben Gott nicht verzeihen, dass ich mit dem Teufel nicht vertragen kann. So, ich kann es mal verstehen. Und trotzdem muss ich Ihnen sagen, Christen sollen sich nicht ohne weiteres blenden lassen von einem. Auch der Teufel schafft Einigkeit. Sehen Sie, die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommt, der Antichrist kommt. Ein letztes großes Weltreich. Aus dem Volk heraus irgendwo wird der letzte große Weltherrscher aufsteigen. Der Feind Jesu Christi. Dieser Antichrist, der eine Weltreligion schaffen wird und die Völker beherrschen und nur die Gekreuzigten hassen wird und die ihn anhangen. Er wird eine ganz riesenhafte Einheit sein und doch eine dämonische Einheit. Und die paar, die Jesus angehören, die werden verschrien werden als die Störenfriede. Jetzt ist alles eins, nur ihr nicht. Ich erinnere mich noch, wie es im Dritten Reich die Staatspolizei mich anschrie. Alles ist einig, nur ihr nicht. Das ist unheimlich. So, wenn Sie mal die Offenbarung lesen von dem Antichristen, der ja, das kann morgen über uns hereinbrechen. Wir haben noch 2 Weltmächte, wenn die sich einigen, oder wenn eine die andere niederringt, dann haben wir es. Das kann morgen kommen. Das Unheimliche, wenn Sie das mal lesen, ist das, dass dieser Antichrist auch eine geeinte Weltkirche als Unterstützung zur Seite hat. Das steht da, dargestellt durch, also in biblischer Bildersprache, Offenbarung 13. Eine geeinte Weltkirche, die unterstützt wird vom Antichristen, die ideologisch sein Reich untermauert oder überhöht, wie sie wollen, nicht? Und nur eins nicht mehr kann einem Menschen sagen, du bist Sünder, musst umkehren und bei Jesus Heil suchen. Und sehen Sie, es gibt Leute, lieber, ist es nicht schön, wenn es heute eine Ökumene gibt, dass die Kirchen sich zusammenschließen? Ist doch schön. Aber wenn man sieht, wie das häufig geschieht auf Kosten der Wahrheit, Da gibt es viele ernste Christen, die sagen, zugleich kriegen wir die Beklemmung. Ist es nicht der erste Schritt zur großen Weltkirche? Jetzt schreibt der Papst ein ökumenisches Konzil aus, wo auch die Evangelischen eingeladen sind. Sinken wir uns schließlich alle in die Arme, fragen wir nicht mehr nach dem Gekreuzigten, Einheit, Einheit über alles, und die Welt der Christen weint gerührt, alle Heiden können sich anschließen. Verstehen? Dann haben wir den Laden. Ich habe das mal eben so skizziert, um ihn deutlich zu machen, dass Einheit, wie sie hier mit den Propheten, mit den vielen Hofbrechern dargestellt ist, noch nicht ohne weiteres göttlich ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ein Jesus-Jünger findet sich zu einer großen Einheit zusammen mit all denen, die den Weg zum Leben gehen. Und da ist ihm ganz egal, ob Baptisten, Methodisten, Katholiken oder was sind. Nicht? Aber sie wissen, dass immer ein Riss ist zwischen denen, die dem Herrn angehören, die mich angehören. Und hier kann nichts eine Einheit schaffen, der kann nicht diesen Graben verkleistern. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Dazwischen gibt es nichts. Also werden wir auch, verstehen Sie, vorsichtig der Einheit gegenüber. Der Abschnitt ist außerordentlich wichtig, aber vielleicht ist er ein bisschen zu wenig bare Münze für Ihr geistiges Leben im Moment. Aber Sie müssen das mitkriegen, nicht? Betrogene Welt, Ihr Glanz, Ihre Menge, Ihr Eifer, Ihre Einmütigkeit. Und nun muss ich Ihnen noch zeigen, nun wird der Micha geholt, dieser Prophet. Und das ist so interessant, dass der Bote, der ihn holt, sagt Micha hier, Vers 12. Und der Bote hingegangen war, Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach: Siehe, der Propheten Reden sind einträchtig gut für den König. Lass doch dein Wort sein, wie derselben eines und rede Gutes. Mach doch mit. Sehen Sie, das ist die Melodie der Welt. Mach doch mit. Bist noch nicht müde, deinen einsamen Weg zu gehen? Mach doch mit. Sagt die Schlange nicht zur Eva: Mensch, was soll das, diesen Baum nur ansehen? Mach doch mit. Und die Eva nimmt und sagt dem Adam, sie gab ihrem Mann: Mach doch mit. Mach doch mit. Frau Potiphar sagt zu Josef, sie warf ihre Augen auf Josef. Mensch, es ist doch ein Spiel, das in ganz Ägypten gespielt wird. Das Leben ist ja langweilig, ohne Erotik. Spiel doch mit, Josef. Spiel doch mit. Doch lächerlich. Reinheit. Was heißt das, ihr Mensch im zivilisierten Ägypten? Mach doch mit, sagt Frau Potiphar. Mach doch mit, sagt der König von Hoa zum Biliam. Mach doch mit und verfluche mir. Israel ist doch ein verfluchtes Volk. Sie können die ganze Bibel durchgehen. Wird immer wieder die Welt entlarvt mit dieser Melodie. Sei doch nicht so spinnig. Sei doch nicht so ein Bumskopf. Sei doch nicht so ein Querschädel. Spiel doch mit. In welche Lage kommt so ein Micha? So wahr der Herr lebt, ich werde reden, was er mir sagt. Sehen Sie, mir ist das so groß. Ich sah das förmlich visuell. Ein reißender Strom, ein reißender Strom. Ich war mal mit in Finnland vor Jahren, waren wir junge Kerle. Und ein reißender Strom, irgendwo bei La Peneranta an der russischen Grenze, den Urwäldern Finnlands. Und da konnten wir es nicht verkneifen, da reingehen zum Schwimmen. Und war natürlich unmöglich, ein toller Wärme, nicht? Und da haben wir eine Kette um den Baum gebunden und daran uns festgehalten. Die Kette, die Klammer, das riss von allem. Der Gedanke, mir die Kette losgelassen. So kommt mir hier doch Micha vor. Ein Mann, der Prunk der Könige, Einmütigkeit der Propheten, alles großartig. Und ich allein habe ein völlig anderes Wort Gottes. So wahr der Herr lebt. Daran klammert er sich, die Kette, wo er sich festhält. Wie ein Strom will sie ihn wegreißen, wie ein Strom will sie ihn wegreißen. Und er hält sich fest am lebendigen Herrn, so wahr er lebt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Strom dieser Zeit diese Kette auch gefasst haben. Das heißt Glauben. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner Rechten.